Moin! Moin und herzlich willkommen zu Viel mehr St. Pauli Stories Nummer 31. Ich freue mich. Wir sitzen hier mal wieder in der Levi's Music School. Vielen, vielen Dank, dass wir hier aufzeichnen dürfen. Ich war lange nicht mehr hier. Es ist schönes Wetter und es ist einfach immer schön, hier zu sein. Ich habe eine ganz tolle Gästin heute hier bei mir in der Levi's School zu Gast. Da freue ich mich ganz doll drauf, weil es ist wieder eine Person, die so viel macht, dass ich schon wieder gar nicht in der Vorbereitung wusste, wie wir das alles unterbringen sollen. Es geht ums Nachwuchsleistungszentrum, um den Betriebsrat von St. Pauli, um sehr viele Ehrenämter noch dazu. Also es wird ganz, ganz toll. Liebe Linda, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir?
Hallo Debbie, gut soweit. Ich bin ein bisschen angeschlagen, das hört man wahrscheinlich an meiner Stimme, aber ansonsten freue ich mich, hier zu sein.
Ja, sehr gut. Das hört sich ja auch immer noch einfach ein bisschen heiser nur, aber minimal, ne?
Ja, das kriegt...
Das kriegt ich ja auch oft.
Kriegt irgendwer kaschiert beim Zusammenschneiden.
Ja, ja. Sehr gut. Ja, sehr schön. Du bist im Nachwuchsleistungszentrum als Sozialarbeiterin.
Ja.
Darüber wollen wir heute sprechen. Und natürlich auch über viele andere Dinge. Zum Beispiel auch, dass du im Betriebsrat bist. Wie gesagt, habe ich ja schon gesagt. Aber wie bei allen anderen, die hier auch sind und du ja wahrscheinlich auch schon die ein oder andere Folge
vielleicht sogar mal gehört hast. Ich hole direkt meine Notizen raus.
Ist immer geil, wie viele Frauen und Flinter immer Angst haben vor diesen Fragen, obwohl das ja eigentlich das Einfachste sein müsste. Deine Fankarriere.
Oh, das fand ich das Schwierigste. Das kann ich ja mal vorab sagen. Debbie hat mir vorab einen, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten sind das, Debbie? Sechs Seiten Fragenkatalog. Fragenkatalog bestens vorbereitet geschickt. Und der erste Part fand ich das Schwierigste, weil ich mir den nicht so aus dem Ärmel schütteln kann, weil ich nicht so gut bin mit Daten und
aber
mit
das,
so.
Das ist wirklich jedes Mal so, ne? Dass halt dann alle immer so, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr wann. Wann war mein erstes Spiel? Und
ich bin in die Tiefenrecherche gegangen. Ja. Also genau genommen gestern erst, aber nun.
Obwohl ich kann es ja gar nicht nachprüfen.
Nee, aber mir war es dann auch wichtig, kein Quatsch zu erzählen.
Ja.
Aber ja, wie bin ich zu St. Pauli gekommen?
Ja, erzähl
doch mal. Also irgendwie die Nähe war, glaube ich, relativ schnell da, als man so als Teenie angefangen hat, so ein bisschen politisch zu werden und politisch zu denken und so Sachen zu machen. Und
kommst
wenn man
nicht aus Hamburg?
Genau, ich komme nicht aus Hamburg, ich komme aus Vorpommern, eigentlich aus Demmin, dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, kurz vorm 8. Mai, kleiner Werbepost.
Genau,
und ja, war dann irgendwie als Teenie auch sehr linkspolitisch unterwegs und dementsprechend, glaube ich, relativ schnell auch bei St. Pauli, war aber auch dann allerdings in Vorpommern bei einem ganz anderen Verein auch fußballmäßig unterwegs. Dass die Leute, die mich kennen, wissen das.
Aha.
Ich bin ja mit Hansa aufgewachsen.
Ach ja, gut, kenne ich auch jemanden in meinem Umfeld.
Genau, also Hansa hat mich damals ja dann mehr oder weniger zum Fußball gebracht. Also halt über die Family irgendwie und mit Papa immer hingegangen und so. Und auch ganz lange dabei gewesen irgendwie. Also so als Kind oder als, würde ich sagen, auch noch Teenager, so Dauerkarten gehabt, glaube ich. Und dann irgendwie so fußballmäßig da unterwegs gewesen, dann weggezogen zum Studium. Und dann hat sich das alles so ein bisschen verloren. Und als ich dann hierher gezogen bin nach Hamburg und dann bin ich auch direkt ins Viertel gezogen, war irgendwie klar, okay, ich will zum Fußball gehen, dann gehe ich hierher. Und dann habe ich relativ schnell, also bin ich hier halt angedockt, 2014, 15 muss gewesen sein.
Ja, spannend. Und dann bei Hansa war ja dann nun nicht so mit Politik. Also,
nee, so gar nicht. Und habe dann hier irgendwie ja einfach einen anderen Fußball kennengelernt, muss man tatsächlich so sagen.
Ja.
Irgendwie doch ein anderes Miteinander im Stadion vor allem. Ich glaube, das ist eher, hat ja dann weniger direkt was mit Fußball zu tun, sondern eher mit dem Drumrum. Und also fühle mich hier einfach wohl und bin dann hierbei geblieben und habe mich dementsprechend, muss man dann auch sagen, auch wenn ich dann noch viele gute Freunde habe und so irgendwie, mich auch einfach immer weiter entfernt von Hansa. Das klingt irgendwie so, oh Gott, das klingt so beziehungsmäßig, wenn ich gerade so rede, aber so, es ist so ein, ja, ist halt auch ein Gefühl, so, ne?
Ja.
Und das ist, ich habe hier ein besseres als in Rostock. Also ich, also in einem Stadion. Ich war auch ewig nicht da tatsächlich. Meine Eltern auch nicht, weil meine Eltern auch sagen, da gehen normale Leute irgendwie nicht mehr hin.
Wird immer schlimmer.
Ja, kann ich nicht beurteilen irgendwie. Meine Eltern glaube ich auch nicht mehr so richtig, aber so, wenn deren Gefühl halt auch so ist, dann will das glaube ich auch irgendwas heißen. Von daher, ja so bin
aber
ich zu St. Pauli gekommen.
Aber ist in Mecklenburg schon so, dass es so der Verein da ist, ne, dass alle irgendwie, die da irgendwie aus dem Bundesland kommen, zu Hansa gehen.
Ne? Ja, genau, also weil es gibt natürlich was Hochklassigen, also jetzt hochklassig ist natürlich mittlerweile auch relativ, aber früher vor allem erste Liga Fußball anging, gab es ja wenig Alternativen, also bist halt zu Hansa gegangen.
Ja.
Und auch so gibt es ja wenig Alternativen. Wir könnten jetzt auch eine Stunde über Mecklenburg-Vorpommern und die Gründe, warum man da wegzieht, reden oder warum vielleicht Leute gerade auch wieder hinziehen und da bleiben. Aber ja, du gehst halt zu Hansa. Mhm. Das ist ein Ding einfach.
Ja. Ja, Mensch, gut, dass du hier gelandet bist. Wann war denn dein erstes Spiel im Stadion?
So, jetzt hole ich nämlich mal meine Daten wieder raus. Da habe ich nämlich gestern in meinem Fotoalbum geblättert und anschließend Transfermarkt nochmal bemüht, um das genaue Datum. Ja, da war nämlich tatsächlich, hatte ich ein Foto, da stand extra drunter, erstes Heimspiel am Millerntor.
Oh,
ich war ganz stolz auf mich, dass ich das jemals
war.
Habe ich tatsächlich nicht. Habe ich nicht. Kann ich dir aber nachträglich schicken.
Ja, sehr gerne.
Das war am 1.3.2015 gegen Aue. Mhm. Offensichtlich ein 0-0. Ich konnte mich natürlich nicht mehr erinnern. Ich kann mich aber auch an Spielergebnisse von vor 2 Wochen auch schon nicht mehr erinnern.
Nee.
Also,
aber gut, dass du das da so
war wohl
für die
okay.
Nachwelt aufgeschrieben hast.
War wohl okay, sonst wäre ich wohl nicht wiedergekommen. Ja, da war die Nordtribüne auch noch nicht fertig, ist auf dem Foto sehr gut sichtbar.
Okay, krass.
Ja.
2015, ja.
Genau, da war ich, da war ich so ungefähr, da war ich noch kein Jahr hier, da war ich ein halbes Jahr hier in Hamburg.
Und dann ging es dann irgendwann auch schon so in die aktive Fanszene, also dass du dann auch geblieben bist und auswärts gefahren bist und so, oder bist du erstmal weggeblieben und nochmal wieder gekommen?
Ja, ich glaube, ich hatte natürlich nicht regelmäßig eine Karte.
Mhm.
Ich kann auch nicht mehr sagen, wie ich da damals rangekommen bin.
Ja.
Also wahrscheinlich einfach auch hierher gelaufen und hallo, ich brauche eine Karte und dann so, wie man das halt auch immer noch macht manchmal, aber und dann, ich stand aber immer am gleichen Fleck, ich bin immer noch auf der Gegengeraden, im Block C, also hier so direkt an die Süd ran.
Ja.
Und habe da, glaube ich, relativ schnell irgendwie meinen Platz gehabt und dann haben sich die Leute, die da halt auch immer standen, man saß ich ja jedes Spiel.
Du bist
irgendwann
dann da alleine hin und hast.
Ich bin da alleine hin, irgendwie.
Ja cool,
irgendwann
ja.
auch mal mit Freunden und so,
ja.
aber das war auch immer eher so, wie man so Tickets hatte.
Ja.
Und dann haben sich die Leute vor mir irgendwann umgedreht und meinen, hä, du bist doch auch immer hier, wer bist du?
Ja.
So, und dann hat man sich so kennengelernt, naja, mittlerweile sind wir ein kleiner Fanclub. So,
ach, schön,
und,
ja.
ja machen so
kann es auch gehen.
Machen so Sachen
also nicht,
zusammen.
Nicht so dieses, wir stehen hier aber schon 100 Jahre, geh du mal weg.
Ja, nee, also die sind. Grüße an der Stelle. Alle wissen, wer gemeint ist, wer das hört, wenn ich das sage. Aber die sind schon, die verteidigen die Stange schon, also bis aufs Blut.
Okay.
Aber es ist wohl auch in Ordnung, wenn Leute dazukommen, so wie ich.
Okay, ja. Na, immerhin.
Ja, immerhin, ja.
Ja, das ist halt immer schon ein großes Thema in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich schon immer, aber gerade schon auch so dieses, hier stehen wir und niemand anderes sonst.
Finde ich auch schwierig, aber das debattieren wir intern auch immer gerne mal aus, dass man sagt so, ey, ja, es ist halt kein, also halt Stehplatz. Es ist halt, wie es ist so.
Ja, ist halt so, ne? Ich hatte das auch vor einigen Spielen mal, dass ich dann irgendwie da mich hingestellt habe, wo ich immer stehe und dann so ein Typ meinte, ja, aber da steht mein Kumpel. Ja, ich sehe ihn nicht.
Ja, genau so. Weiß ich jetzt
so,
auch nicht, wo der ist.
Wo ist er denn?
Ja,
der kommt erst noch. Mhm. So, ne? Und ich so, ja, gut.
Wie so ein Handtuch.
Ja, jetzt stehe ich hier aber. Und dann hat er aber zu seinem Kumpel irgendwie gesagt, ich habe es ihr schon gesagt, sie will nicht hören.
Oh, sie will so, der Beat, das geht so
genau.
nicht.
Genau, und dann habe ich mich aber durchgesetzt und bin einfach stehen geblieben.
Ja.
Obwohl ich da eh auch sonst immer stehe.
Ja, also albern, ey.
Es ist wirklich so ein bisschen. Aber gut. Na gut. Also, du hast einen Fanclub, habe ich da rausgehört.
Ja, unseren kleinen, muckeligen Fanclub, egal wie.
Egal wie?
Ja, wir haben länger darüber debattiert, sollten wir uns nicht mal als Fanclub anmelden, weil wir sind ja eh immer die gleiche Runde.
Ja.
Keine Ahnung, ich sag jetzt mal lose zwischen 10, also zwischen 8 und 15 Leuten oder so.
Mhm.
Keine Ahnung. Und haben dann immer so debattiert und irgendwann, ich glaube, es war relativ frisch in irgendeinem neuen Jahr, also im Januar, dann habe ich gesagt, okay Leute, also ich melde uns jetzt als Fanclub an und wenn ihr mir innerhalb von einer Woche keinen besseren Fanclub-Namen sagt, dann heißen wir egal wie. Und dann hat sich natürlich niemand ausgekekst und jetzt heißen wir egal wie. Und bisher gibt es keine weiteren Vorschläge, von daher heißen wir wohl erstmal so.
Aber du nimmst da immer so das Zepter auch in die Hand.
Ja.
Da habe ich so ein bisschen auch schon gemerkt, das ist gut. Du bewegst was anscheinend. Und wenn es nur,
I try. Und wenn es nur ein dämlicher Fanclub-Name ist.
Genau, sehr gut. Egal wie.
Egal wie sie macht, ja, stimmt.
Sehr gut. Und mit denen fährst du auch auswärts oder wie ist das?
Mm.
Oder wie war das?
Wie war das? Ich bin Nee, mein erstes Auswärtsspiel habe ich nämlich auch nochmal nachgeguckt. Habe ich sogar Leute gefragt, weil ich mir nicht sicher war.
Oh, hört alles
gestern,
an.
Alles gestern, Debbie, extra für heute.
Oh, ist das süß.
War scheinbar, zumindest mit St. Pauli, mein erstes Auswärtsspiel, scheinbar der 8.2.2019 erst in Köln.
Und wen hast du da jetzt gefragt?
Ich habe Golle gefragt. Liebe Grüße, ich hoffe, ich darf das sagen, wahrscheinlich schon.
Ich gehe davon aus. Ist ja nichts Negatives.
Der hat mich damals mitgenommen, mehr oder weniger, beziehungsweise sind wir zusammengefahren, irgendwie mit dem Flixtrain, weiß ich noch, und da war relativ viel los, viele St. Paulianer auch da runtergefahren. Ich glaube, es war ein Freitagabend oder so.
Mhm.
Und ich bin dann aber, ich war gar nicht im Gästeblock, sondern hatte Freunde in Köln und saß dann bei denen irgendwie mit und habe mir die 4:1 Blamage angeguckt.
Ja.
War aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil irgendwie, ich habe irgendwann so Hände klopfen auf der Schulter gehabt und man hat mir mal so ein Bier durchgereicht, weil man wohl gemerkt hat, sie wird immer leiser. Das ist wohl eine schwierige Zeit für sie hier gerade. Das war eigentlich ganz nett. So.
Ach, schön.
Ja.
Sehr gut. Und seitdem passiert aber schon auch mal, dass du jetzt mit deinem, mit egal wie.
Ja, schon genau. Wir waren gerade in München zum Beispiel.
Ah,
waren
ja.
Wir mit ein paar Leuten. Zu sechst waren wir, zu sechst von Hamburg. Und wir haben aber auch Leute aus Passau zum Beispiel dabei, die sind dann hochgefahren.
Ah, cool.
Und so, also wir waren so ein paar Leute. Ja, das war ganz cool auf jeden Fall.
Ja.
Und ansonsten sneak ich mich immer gerne bei der GHS ran auch.
Ja, das ist
so. Da bin ich so, wie nennt man das? Dann habe ich so ein Schattendasein, kann man vielleicht sagen.
Ah.
weiß ich nicht. Das dürfen Leute gerne berichtigen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich aktiver Teil der GHS bin, aber so, wir die, kennen uns gut.
Okay, wo hast du die kennengelernt?
Ja, ich glaube hauptsächlich über Golle.
Ja.
Den ich, glaube ich, im Jolly kennengelernt habe und dann ergibt das eine so das andere und
okay.
wie man dann hier so Leute kennenlernt.
Ja,
irgendwie.
Macht Sinn. Wir haben ja auch im Jolly GAS-DJ, ich weiß gar nicht, ob es mehr sind, einen auf jeden Fall,
ja,
so,
ja, genau.
Liebe Grüße. Und genau, du hast schon gesagt, du stehst jetzt schon immer in der Gegend gerade.
Ja.
Fühlst dich da auch wohl und bist du da schon, bist ja sehr nah an der Süd auch.
Ja.
Eher so supporten oder mehr so Spiel gucken und
Also meckern. Ich mag die Mischung. Also
ja.
ich war auch schon öfter auf der Süd, so logisch irgendwie, aber ich mag die Perspektive auf der Gegend gerade lieber, weil es von der Seite ist, finde ich irgendwie geiler. Und dann ist es ja doch noch ein bisschen ruhiger. Und das, ich mag so die Mischung da dran. Also ein bisschen ruhiger ist auch, also oft ist es ja sehr viel ruhiger als auf der Süd. Das ist mir meistens dann auch ein bisschen zu leise, weil ich zu nervös bin. Ich kann auch nicht sitzen während dem Spiel. Ich weiß nicht, wie Leute einen Sitzplatz einnehmen können währenddessen, aber gut. Aber so, ja, mitsingen, manchmal rumbrüllen, wenn es Not tut und manchmal einfach nur Fußball gucken, je nach Spielverlauf, würde ich sagen, ja.
Ja, und genau, die Perspektive finde ich halt auch ganz cool.
Ja.
Weil es ist ja wie als würde man es am Fernseher.
Ja, sehen, das ist schon irgendwie geil, ja, finde ich auch.
Schon ganz cool.
Ja.
Definitiv. Also, ja, ich bin da selten, aber wenn, dann habe ich gesehen, das sieht sehr, sehr geil aus. Die Sicht ist schon der Hammer auf jeden
Fall. Ist schon gut. Ich stehe leider relativ weit unten, sodass die quasi die Ecke gegen gerade Nord sehe ich meistens nicht, weil ich auch zu klein bin.
Ja.
Das heißt, das ist eine Perspektive, die mir, da komme ich einfach nicht ran. Aber dafür kann man ja gegebenenfalls in Block 1 oder so, da ist eine wirklich perfekte Perspektive, finde ich.
Das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Früher, ich war ja auch mit OSP früher in der Gegengrade und da hat man ja auch nicht so wirklich viel gesehen. Aber in diesem neuen Stadion Gegengrade kann man schon echt viel sehen.
Ja.
So, Mensch, jetzt mal was Negatives. Fangen wir mal mit was Negativem an.
Och Gottchen, jetzt schon,
Erlebnis,
Debbie, jetzt schon.
Auf das du gerne verzichtet hättest mit St. Pauli.
Muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. aber mir ist dann irgendwann das Derby eingefallen, als es hier so ein, ich glaube, es war das erste Derby hier, als der HSV abgestiegen ist. Wann war das? 2019? Und früher?
Ja.
Weiß ich nicht. So genau habe ich dann doch nicht recherchiert.
Also 2019 hört sich auf jeden Fall, also es kommt einem länger her
früher,
vor.
Ne?
Aber kommt ja fast schon hin, wenn wir jetzt schon, 2019 war dieses krasse Spiel hier in der, wo auch so diese krasse Pyro-Diskussion und so war.
Ich glaube,
das war 2019.
Genau, also dann,
und 2018
dann meine ich, glaube ich, das, also da, weil dieses, während des Spiels, es ja irgendwann so Ausmaße annahm zwischen Süd- und Gegengrade, genau. Ja, dass ich da irgendwann stand und dachte, was passiert hier jetzt gerade? Ja. Also haben wir nichts Besseres zu tun? Also wir können uns ja später zerfleischen, wenn wir da jetzt doll Bock drauf haben. Können wir auch ganz lassen, aber muss das jetzt während des Spiels sein? Da habe ich mich total unwohl gefühlt, das weiß ich noch. Dass ich da so zwischenstand und gedacht habe, was ist denn jetzt mit euch hier so? Ja. Also es war super merkwürdige Stimmung irgendwie. Ja, habe ich auch danach auch und davor nie wieder erlebt so, Gott sei Dank. Aber
ja, man dachte so, jetzt bricht alles zusammen.
Ja, ne? Jetzt war so, das Spiel läuft scheiße. Ja. Was machen wir jetzt hier? Also war das total komisch. Ja,
das war echt krass, auch dass ich auf der Arbeit angesprochen wurde von Leuten aus der Gegend gerade und so, ihr Spinner auf der Süd
okay,
und so.
Krass.
Also so wirklich so, hä?
Ja, okay.
Also das war wirklich toll, da dachte ich auch, hatten wir einen sehr tollen, eine ganz tolle Monatsfolge mit USP, die diesbezüglich rauskam.
Stimmt, die habe ich auch gehört, das ist ja auch schon ein Moment her, ja, stimmt.
Genau, ja, das war nicht so schön. Ja, und was war schön?
Was war schön? Also ich bin... Ich finde, je mehr Spiele man guckt, es verschwimmt ja ganz viel immer so in einem... Ich kann das immer ganz schwer greifen so und auf einen Moment festmachen. Woran ich mich gut erinnern kann oder beziehungsweise eigentlich auch mehr an das Gefühl, ist tatsächlich der Aufstieg letzten Sommer. Also dieses Heimspiel gegen Osnabrück war es, wo dann hier klar war, also hier brechen jetzt ja alle Dämme. Ja. Und ich weiß nicht, ab Minute 80 kann ich mich an also nichts Detailliertes mehr erinnern. Nicht, weil ich so betrunken war, sondern weil dieses... Also das war ja wie so ein Fiebertraum, der ganze Tag danach oder Abend. Alles lief in so einem Film ab. Ich fand es total gut irgendwie. Und ja, das wiederum war einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Man stand da so zwischen und war so, hat sich so treiben lassen, fand ich. Es war irgendwie einfach gut. Kann wahrscheinlich jeder bestätigen.
Definitiv. Auf jeden Fall.
Voll.
Doch.
Ich fand zum Beispiel, ich war in Wiesbaden dann die Woche danach noch. Das fand ich gar nicht, das hat mir gar nicht mehr so viel gegeben.
Mir
oder auch
nicht.
Die Meisterschaftsfeier da auf dem Platz.
Genau, irgendwie. Das wollte ich auch gerade sagen.
So, das war dann so, nee, hätte ich gar nicht mehr gebraucht. Danke.
Ja, also klar, Meisterschaftsfeier oder dass man da noch Meister der zweiten Liga wurde, cool, auf jeden Fall. Aber einfach auch, weil man ja, also ich habe das Spiel davor geguckt, gegen Kiel war das ja, glaube ich, den Tag davor. Und da hätten wir ja schon aufsteigen können, weil sie noch im Jolly und man hat so gedacht, jetzt. Ja, mit Jolly aufsteigen, gut, auch cool. Aha. Und ich wollte das gerne, weil man wollte das ja unbedingt abhaken.
Dann.
Und dann war es ja nicht so. Und man hat sich total geärgert. Und dann hat man aber nächsten Tag gedacht, so ein Glück war es nicht so, weil es ist viel, viel geiler, im Stadion aufzusteigen.
Ja, voll.
Also, wo hätte man dann da den Platzsturm gemacht und so, ne?
Schwierig.
Ganz schwierig. War schon cool, auf jeden Fall. Was liebst du denn an unserer Fanszene? Du bist ja irgendwie... Anscheinend
bin da auch so reingerutscht. Ja, ich habe, lieben, auch großes Wort, aber, aber das ist ja ein Ding hier auch. Ich glaube, ich mag, dass das so ein, irgendwie ist das ja hier, das ist aber auch Polit-Szenen typisch, dass das ja immer so ein Auffangbecken ist für alle möglichen Verrückten im positivsten Sinne.
Ja.
Also so, es sammelt sich halt alles zusammen, was sonst irgendwie keinen Platz findet und hier herzlich willkommen ist und daraus entsteht halt so viel, finde ich. Also daraus entsteht ganz viel Kreatives und ganz viele neue Ideen und das mag ich total gerne und ich finde auch, dass sich das unterscheidet zu anderen Fanszenen und zu anderen Menschengruppierungen, nenne ich es mal irgendwie. Das mag ich total gerne.
Das stimmt wohl. Und was sollte sich ändern?
Oh, also kommen wir ja nachher noch drauf, irgendwie auf meinen Job. Aber ich finde es so schwierig zu sagen, das soll sich ändern, weil ich gar nicht weiß, ob das funktioniert. Der Unterschied zwischen dem Leistungssport, der hier gemacht wird, logischerweise, weil wir spielen erste Bundesliga und wir haben ein leistungsorientiertes NLZ halt, zu was passiert in so einer Fanszene, ist halt riesig.
Ja.
Und ich glaube, wir sind in einem Verein hier alle, in dem man immer noch versucht, das miteinander zu koppeln und Themen gemeinsam zu finden. Und das muss unbedingt beibehalten werden. Und ich glaube aber, dass es zunehmend schwieriger wird, weil dieser Leistungsfußball immer mehr abdriftet in die eine Richtung. Und wir als Fanszene vor allem hier ja auch sehr politisch sind und sehr also eigentlich ja auf der anderen Seite stehen, ganz im Gegensatz zum Leistungsfußball, finde ich zumindest. Mhm. Und das weiter zusammenzukriegen, ist, glaube ich, viel Arbeit weiterhin und wird nicht einfacher, finde ich.
Ja, schauen wir mal.
Ja,
genau. Wenn wir der nächste Saison hoffentlich, toi, toi, toi,
ja, das wird
noch in der ersten Liga spielen. Ja, genau, du hast es gerade eben schon angesprochen. Das heißt, du bist ja dann Fan gewesen. Du hast dich irgendwann einfach in die Gegend gerade gestellt, was ich einfach so geil finde. Die Fitlist, so super. Richtig toll. Weil auch, ich muss das nochmal so betonen, weil es ist halt ganz oft so, dass Frauen sich das halt auch nicht trauen. Ja. Und es ist ganz oft, dass Männer einfach, und die machen sich auch keine Gedanken, in wo, neben wem sitze ich im Bus oder oder oh Gott, jetzt stehe ich hier und jemand guckt oder so. Das ist halt auch ganz oft leider so ein Frauending und deswegen finde ich das so cool, dass du sagst, ich habe mich da einfach hingestellt und das hat ja super geklappt. Also mega.
Voll.
Lange Rede, kurzer Sinn, dann bist du ja von der Fanszene, irgendwann auch ist es ja dein Job auch geworden, ne? Also bis zum NLZ gekommen. Wer nicht weiß, was das NLZ ist, das Nachwuchsleistungszentrum.
So, genau.
wie kam es dazu? Wie bist du denn da hingekommen?
Also ich habe hier als Sozialpädagogin dann schon gearbeitet ein paar Jahre in Hamburg. Also bin nach dem Studium hergezogen und habe hier gearbeitet und war eigentlich auch gar nicht auf der Suche nach einem neuen Job. So, ich war in einer Wohngruppe. Mhm. Genau, und habe mich da ganz wohl gefühlt. Und dann war aber eben meine Stelle, meine jetzige Stelle ausgeschrieben im Jugendtalenthaus. Und da war ich halt schon ein bisschen... ja, einfach schon ein paar Jahre hier im Stadion und war irgendwie als Fan unterwegs und habe gedacht, naja, ja klar, bewerbe ich mich da drauf. Ja. Also ich habe, ich weiß gar nicht, ob es ein Jahr war oder vielleicht gar nicht, war auch eine Stelle im Fanladen ausgeschrieben, auf die hatte ich mich auch beworben, hatte auch ein Gespräch, wurde nicht genommen, ist aber auch, also ich war da nicht böse drum, ich bin es auch immer noch nicht. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, mit meiner Hansa Rostock-Fan-Vergangenheit war das relativ schnell erledigt, das Gespräch, kann ich mich noch dunkel erinnern. Und find's irgendwie auch, irgendwie geiler als Fan am Wochenende Spiele zu gucken und nicht arbeiten zu müssen, glaube ich, irgendwie jetzt so rückblickend betrachtet, passt das schon. Und dann war die Stelle im NLZ ausgeschrieben, da habe ich mich beworben und das hat ganz gut gepasst. Und dann bin ich da 2019, habe ich angefangen.
Ah ja, also auch schon ein bisschen jetzt.
Ja, jetzt fast 6 Jahre.
Boah,
ja.
2019 klingt noch so, ja, aber gut. Ja, Wahnsinn. Ja, Nachwuchsleistungszentrum. Wir haben eben auch noch mal geguckt, besser gesagt, du hast geguckt, vor einem Jahr ungefähr hatten wir eine Monatssendung.
Ja.
Das heißt, da könnt ihr sonst auch gerne noch mal reinhören.
Ja, unbedingt.
Super tolle Folge über das Nachwuchsleistungszentrum. Aber trotzdem, wir können ja noch mal kurz sagen, was das so kurz anreißen, was das NLZ überhaupt ist, was das bringt und was beim FC St. Pauli bringt. Mach doch mal.
Gut, und los. Das versuche ich jetzt mal schnell zu machen. Ich bin ja auch nur ein kleines Rädchen in der ganzen Geschichte. Ich glaube, dass das andere Leute, also die gerade aus dem sportlichen, direkt aus dem sportlichen Bereich kommen, also vom Platz, die können das deutlich besser erklären. Mhm. Aber genau, NLZ, Nachwuchsleistungszentrum. Ich glaube, alle Bundesliga-Vereine müssen Nachwuchsleistungszentrum haben.
Erste und zweite Bundesliga, habe ich
genau.
Gelesen, ne?
Ja. Und das bedeutet, dass wir jetzt explizit bei uns ab der U12 leistungsorientierte Teams haben, die halt anders als zum Beispiel die Rabauken einfach leistungsorientierter trainieren, mit der Idee, dass natürlich idealerweise am Ende bei uns auf dem Rasen Profis rausspringen.
Okay.
Also wir bilden Fußballer aus, sozusagen.
Das heißt, die Rabauken, die dürfen noch so ein bisschen umherkicken, wie sie wollen.
Ja.
Und die bei euch...
Sag ich jetzt dazu. Gott, irgendwelche Rabaukentrainer kommen gleich rein und hauen mir eins drüber.
Nein, aber und die bei euch, die werden dann richtig angeschrien.
Ja, wird nur geschrien, da wird mit Peitschen viel gearbeitet.
Genau,
ja, so ungefähr. Nee, gar nicht, aber genau, es ist irgendwie klar... Gut, je jünger die Jahrgänge sind, desto, also es wird ja anders trainiert mit einer U19 als mit einer U12, logischerweise. Ja. Aber es spitzt sich natürlich zu. Ich vergleiche das gerne mit so einem Trichter, ne, der natürlich, je älter die werden und je dichter die sozusagen am Abschluss des Jugendfußballs sind und je dichter das vermeintlich ans Profisein rangeht, desto härter wird es halt.
Mhm.
Also
desto
mehr steigt der Druck da, wie sagt man, performen zu müssen. Genau, das ist, glaube ich, ein guter Begriff.
Und das ist ja, wie du schon gesagt hast, verpflichtend. Warum ist es verpflichtend? Weißt du das? Was habe ich mich halt so gefragt? Ist doch eigentlich...
Also ich glaube, es ist halt vom Verband, also vom DFB verpflichtend irgendwann gemacht worden. Das können sicherlich andere Leute auch besser beschreiben, weil im Zuge des fehlenden Nachwuchses, was die Nationalmannschaft angeht und der zunehmend schlechten Leistung der Nationalmannschaft, gesagt wurde, es muss besser ausgebildet werden in Deutschland, weil es spielen genug Fußball. Wo sind die alle? Yeah. Wieso schneiden wir so schlecht ab bei WM und EM und keine Ahnung? Okay. Yeah. Und in dem Atemzuge, meine ich, wurde erfunden sozusagen oder wurde es als, verpflichtend, ein NLZ einzuführen. Mhm. Genau.
Okay. Ja, und dann ist es aber ja auch so, dass dann halt da viele Jahre lang trainieren, aber nur eine sehr, sehr, sehr kleine Prozentzahl, ja. 3,5% oder so.
Ich glaube, weniger sogar, genau. Also was so tatsächlich Profiverträge angeht, glaube ich sogar noch mal deutlich weniger.
Ja.
Also das sehen wir ja selber oder lesen wir in der Presse, was bei uns hier am Ende, bei uns selber dann sogar unter Vertrag geht. Das sind ja die allerwenigsten, das war ein Igor damals, das war ein Erik. Morera, weiß ich nicht, ob mir jetzt noch wer einfällt, der mehrere Jahre bei uns war und bei uns geblieben ist und Profispieler war. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, aber
okay, also es ist verpflichtend, aber trotzdem im Endeffekt viel wird davon meistens dann gar nicht. Also ist es jetzt kein Garant, dass man dann Profifußballer wird.
Nee, das Ding ist ja, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Leute hat so ein Kader, sagen wir mal 25 bis 30 oder 35 Spieler, keine Ahnung, so ein Profikader. Mhm. Die spielen ja ab, wenn sie richtig gut sind, kommen sie mit 17 in so einen Profikader oder mit 18 und bleiben, bis sie 35 sind, Profispieler.
Ja.
So sehr gut geschätzt jetzt. Und jedes Jahr kommt ja aber in jedem Bundesliga-Verein eine komplette U19 nachgerückt, theoretisch.
Ja.
Diese ganzen Fußballer braucht ja kein Mensch.
Ja.
Also wo sollen die alle spielen?
Ja.
Das heißt, natürlich ist der Ausschuss enorm. Also viele, die sind ja alle sehr gute Fußballer, die sind sehr gut ausgebildet, die können ja alle was. Das heißt, viele landen in den Regionalligen oder Hamburger Oberliga hier oder so. Ich habe schon Jungs gehabt, die sind in die USA gegangen mit einem Stipendium an eine, wie nennt man das, an eine Uni halt sozusagen und haben da halt so ein Fußballstipendium, spielen halt dort. Also die Wege gehen die Jungs dann trotzdem und in der Regel begleitet die Fußball auch weiter, aber halt lange nicht so hochklassig, wie sie sich das natürlich idealerweise vorstellen, wenn sie ins NLZ eintreten.
Ja, Wahnsinn. Also das ist auf jeden Fall krass, immer wieder sich so das so zu überlegen. Genau. seit wann gibt es denn das NLZ auf St. Pauli? Ist ja wahrscheinlich dann auch in dem Zuge, als es verpflichtend wurde, ne?
Ja, genau. Wann das war? Ja, keine Ahnung.
Okay, also aber schon ein bisschen.
Gibt's schon ein bisschen,
und die Talente, ab welchem Alter kommen die dann immer so ab?
Ja, also ab U12, das heißt, die sind so 11, wenn die bei uns anfangen. Also beziehungsweise natürlich kommen auch immer wieder Jungs in den älteren Jahrgängen rein, aber theoretisch kann man ab der U12 bei uns im NLZ trainieren, ja.
Ja, und das ist auch vorgegeben, also ist in jedem NLZ dann wahrscheinlich gleich.
Ich glaube, jünger nicht, nee.
Okay. Ah ja, und das ist ja das super Spannende, was ich mir dann ja auch mal denke, was... wie man sich das so vorstellt, ist ja dieses Scouting, ne? Also wie kommen jetzt die Kinder ins NLZ?
Wie kommen die dahin?
Ja, genau. Ist natürlich nicht genau dein Bereich, aber kannst du dazu auch noch was sagen? Wie werden sie angeworben sozusagen?
Also es läuft, glaube ich, in den meisten Bundesliga-Vereinen tatsächlich über Scouting, bei uns auch ganz lange. Seit einem Jahr, anderthalb Jahren, keine Ahnung, nicht mehr. Weil explizit gesagt wurde, wir wollen eigentlich die ganze Sache regionaler gestalten.
Mhm.
Also, weil auch wissenschaftlich mittlerweile durch Studien und so einfach begriffen worden ist, dass es je öfter die Spieler sozusagen die NLZs wechseln und auch zum Beispiel weit weg sind von den Eltern und so, dass das leistungsmäßig eher sich negativ auswirkt.
Ah, okay.
Logischerweise kann man sich ja erklären, es ist alles viel zu durcheinander, das sind alles Teenies. So klar mindert das in irgendeiner Weise die Leistung. Das heißt, die Idee ist, alle ich weiß gar nicht, ob es andere auch so machen, aber zumindest ist es bei uns die Idee, wir gucken regionaler, wir bleiben in Hamburg und hier, ich meine, das Einzugsgebiet ist riesig, wir haben riesig viele Fußballvereine. Wir gucken, dass wir die Jungs hier aus Hamburg oder aus dem Hamburger Umland zu uns ranholen und das funktioniert eigentlich hauptsächlich so, wie ich das wahrnehme, da habe ich tatsächlich sehr, sehr wenig mit zu tun, also beziehungsweise eigentlich gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Das funktioniert über den Austausch mit so DFB-Stützpunkten, die es ja gibt und so. Wir sind viel im Austausch mit den Vereinen, die es halt hier in Hamburg gibt, die Nachwuchsarbeit machen, also sei es Altona oder ETV oder was auch immer.
Ja.
Und dann geht man einfach in den Austausch mit den, glaube ich, mit den Teams, mit den Trainern, mit den Eltern, wie auch immer. Man kann sich, glaube ich, auch bewerben. Es gibt ein, zwei Mal in der Saison, man möge mich schelten, wenn ich jetzt ganz viel Halbwahrheiten erzähle, aber dann bitte die Folge mit Benny Liedtke hören,
genau.
der weiß mehr. Da kann man sich sozusagen bewerben und vorspielen, in Anführungszeichen, so mittrainieren. Und dann wird so ein bisschen geguckt, passt das, ist das irgendwie vorstellbar bei uns und dann, ja.
Ja, und dann geht man aber nur nach Leistung. Also sonst wäre es ja auch vielleicht spannend, wenn du mal mitgehst, wenn man dann...
Ja, genau. Also wir haben ja eine pädagogische Leitung. Ja. Das ist dann eher die Aufgabe an der Stelle. Wenn man jetzt, gerade in den älteren Jahrgängen, glaube ich, ist das eher mal so das Thema, dass man nicht nur auf den Fußball guckt, sondern generell auf, was ist das für ein Jugendlicher, ne? Also wie ist der aufgestellt? Wie läuft es in der Schule? Was brauchst du vielleicht auch neben dem Fußball an Unterstützung oder halt auch vielleicht nicht? Mhm. Was läuft richtig gut? Und passt der so DNA-mäßig, nenne ich es mal, in diesen Verein auch?
Ja.
Also so ist das, haut das gut hin? Würde das gut zusammen funktionieren, der Verein und der Spieler? Oder die Familie und oder nicht. Und dann, genau, also da wird schon nachgeschaut, ja.
Okay. Und dann gibt es ja dieses Jugendtalenthaus, wo du dich ja dann ja auch drauf beworben hattest.
Genau.
Und da jetzt ja auch arbeitest.
Ja.
Und das ist dann wie ein Internat, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, das ist ein Internat. Das ist aber sehr klein. Wir haben 5 Plätze und das ist so ein eigentlich klassisches Reihenhaus im muckeligen Schnelsen im HSV-Gebiet.
Ah ja.
Da hinten so kurz vor Pinneberg. Ganz abgelegen, ja, in so einer Wohnsiedlung, so irgendwie ganz muckelig, hat so seine Vor- und Nachteile für die Jungs.
Ja.
Die 5, die da wohnen, sind mindestens 16, also jetzt gerade zwischen 16 und 19 alle.
Ja.
19, 20? Nee, 19, glaube ich. Genau, und die ziehen dann bei uns ein, wenn irgendwie klar ist, also die... Ich bin sozusagen quasi alleine in der Betreuung. Das heißt, wenn jemand da ist vor Ort, dann ist nur eine Person da, entweder ich oder halt jemand anders vertritt mich oder so. Und dann bedeutet das natürlich für die Jungs, dass die sich hauptsächlich irgendwie, ja, dass die selbstständig lebensfähig sein müssen, bevor die da einziehen. Das heißt, wenn die mit 16 kommen, gibt es natürlich irgendwie Aufnahmegespräche, Kennenlerngespräche und so. Und man guckt, hey, kriegt er das hier alleine hin? Weil im Grunde genommen leben die in einer großen Fünfer-WG. Jeder hat sein eigenes Zimmer, aber die teilen sich halt so Bäder und ja, Gemeinschaftsräume, also Wohnzimmer, Küche und so weiter. Und müssen sich halt im Grunde genommen komplett alleine versorgen. So. Und ich bin dann dafür da, die zu unterstützen, damit die dann idealerweise, wenn sie irgendwann bei uns ausziehen, halt, ich sage immer, nicht nur gute Fußballer sind, sondern auch irgendwie gute Menschen und ihr Leben irgendwie gut auf die Reihe kriegen. So.
Und die trainieren dann aber trotzdem mehr aber nicht dann da. Also.
Ja, doch, also tatsächlich das Talenthaus, also das ist wie so ein Dreiklang. Also auf der einen Straßenseite ist das Talenthaus, wenn sie über die Straße gehen, ist da die Schule, auf der sie sind. Also es ist eine ganz normale Stadtteilschule. Und da hinterm Schulgelände ist dann der Brummerskamp, das Trainingsgelände vom NLZ. Also
stimmt.
Für die ein sehr, sehr kurzer Weg. Genau.
Okay, das NLZ ist am Brummerskamp, aber nur 5 dürfen da auch wohnen und die anderen, die kommen dann von woanders.
Genau, alle aus Hamburg.
Nicht jeden Tag, dreimal die Woche oder wie auch.
4-mal die Woche. Ja. Also die, ich glaube, der Grundlagenbereich, das heißt U12, U13, glaube ich, 3-mal die Woche. Alle anderen 4-mal die Woche, genau. Mittwochs ist trainingsfrei.
Ah ja, okay. Interessant. Und dann haben die auch so Ferien und gehen dann nur nach Hause und vermissen ihre Eltern und du musst dann da was tun, oder?
Ja.
Wie kann man
also
sich das vorstellen?
Ja, also ganz unterschiedlich. Die, ja, das, also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, wie die so damit umgehen, zu Hause auszuziehen. Die kommen ja auch alle unterschiedlich. Manche sind noch sehr vorsichtig und sehr schüchtern und haben so gar keine Erfahrung und trauen sich vielleicht auch irgendwie nicht. Also gerade was so Kochen angeht, ist ein großes Thema natürlich irgendwie, wenn du das logischerweise die meisten mit 16 zu Hause noch nicht machen mussten, so auch, muss man auch sagen, wenig Zeit hatten, weil wenn die, ich sage jetzt mal, in Lüneburg zur Schule gegangen sind und viermal die Woche bei uns Training hatten vorher, weil die Jungs meistens, die jetzt bei mir wohnen, die meisten schon bei uns trainiert haben und aufgrund der Entfernung dann gesagt wurde, hey, zum Beispiel Lüneburg, Schnellsen ist einfach zu krass, um das viermal die Woche zu machen und irgendwie noch halbwegs klar bei Sinnen zu sein. Wenn das passt und ihr das als Familie auch so mittragen möchtet, dann können wir uns vorstellen, dass der bei uns ins Talenthaus zieht. So, und dann ist der bei uns eingezogen und dann sind die Wege nach Lüneburg, ist jetzt ja nicht so weit. Das heißt, auch am Wochenende wird da, wenn dann jetzt Samstagmittag ein Spiel war, fahren die Jungs meistens schon auch noch mal nach Hause irgendwie bis Sonntagabend. Das ist ja dann nicht so weit. Das kann man ganz gut machen irgendwie für so ein halbes Wochenende. Die gehen da ganz unterschiedlich mit um. Manche denken am Anfang, oh geil, jetzt bin ich zu Hause raus und jetzt so ein bisschen Freiheit genießen auch. Also irgendwie, jetzt kriege ich das alles alleine geregelt und kriegen das auch gut hin, aber sind dann, merken dann irgendwann, ah, ist aber irgendwie doch ganz geil, am Wochenende mal nach Hause zu fahren und sich ein bisschen betüdeln zu lassen mal wieder irgendwie. Ist für die Eltern ganz gut, glaube ich, an der Stelle auch, darf man auch mitdenken, weil das, ich erlebe das oft, dass das für die Eltern, explizit die Mütter, schwieriger ist manchmal als für die Jungs, zumindest nach außen hin erstmal so, weil dann zieht das Kind halt aus, früher als man sich das vielleicht irgendwie eigentlich vorgestellt hat. Das kriegen die aber eigentlich auch immer ganz gut geregelt, so das ist mit dem Heimweh und dem Kindweh, das kriegen die dann irgendwie immer alle ganz gut hin. Ja, und ist sehr unterschiedlich, also die meisten finden, kommen erstmal ganz gut klar. Ich hatte jetzt noch nicht so Jungs, die so richtig in Heimweh versunken sind, glaube ich. Aber weil halt die Jungs, die jetzt da sind, auch nicht so weit weg von zu Hause wohnen. Also das Weiteste ist, glaube ich, jetzt Lübeck, die Ecke, ist auch nicht so weit. Das heißt, wenn es mal ganz dringend wäre, dann könnte man noch mal kurz vorbeifahren.
Okay. Und was sind denn so deine Aufgaben so insgesamt?
Also im Grunde genommen alles, was man sich so an Alltagsbegleitung vorstellen kann. Also das ist einerseits ja die sozusagen die ganze Selbstständigkeit und Selbstorganisation der Jungs irgendwie unterstützen. Das heißt, oft bin ich zum Beispiel mit denen montags zusammen unterwegs und wir kaufen für die Woche ein. Also ich überlege mir mit denen zusammen, was hast du noch im Kühlschrank, was brauchst du für die Woche, bist du am Wochenende hier, sollen wir das mit einplanen, was kannst du kochen, was willst du vielleicht Neues ausprobieren, so den ganzen Kram, dann so ein bisschen Selbstorga, hast du Termine, müssen wir irgendwas erledigen, sowas wie, ey, du bist jetzt 17, wie sieht's mit Fahrschule aus, sollen wir uns da mal umhören, da mal zusammen hinfahren, solche Sachen irgendwie, und dementsprechend halt bin ich auch irgendwie Schnittstelle für Schule, Eltern, Trainer, ja, alles, was so reinkommt irgendwie so ins Haus sozusagen. Und dann natürlich so die Gruppenorga der Jungs auch im Haus irgendwie. Der eine lässt seinen Scheiß im Wohnzimmer liegen, die anderen sagen, er nervt total, dass der hier seine Fußballschuhe auf dem Tisch stehen lässt so. Und dann musst du halt irgendwie versuchen, die Gruppe so ein bisschen zu animieren, das irgendwie gemeinsam zu regeln. Die sind ja nun alle mindestens 16, das heißt nicht mehr so klein. Da kann man dann auch ganz gut und klar mit denen kommunizieren und es funktioniert auch ganz gut. Der Vorteil jetzt gerade ist auch, dass die alle, bis auf einer, alle spielen zusammen, nee, stimmt nicht, zweimal U17, zweimal U19, einmal U23 habe ich gerade noch. Aber die kennen sich alle, weil die schon mal zusammen gespielt haben, kennen sich auch schon alle eine ganze Weile, das ist ganz gut. Die sind nicht so weit altersmäßig voneinander entfernt. Das heißt, das lässt sich so als Gruppe ganz gut handeln, die sind ganz gut befreundet. Hatte ich auch schon schwierigere Konstellationen, wenn die dann altersmäßig weiter auseinander sind oder so, dann ist es manchmal schwierig oder schwieriger.
Aber gibt schon auch mal Streit und dann musst du da was tun.
Ja, aber also jetzt gerade weniger, da hatte ich andere Gruppenkonstellationen, wo es ein bisschen schwieriger war, aber dann muss man sagen, kriegt man das eigentlich auch immer ganz gut so mit denen gehandelt. So. Dann muss man sich halt an den Tisch setzen alle zusammen und dann müssen die halt lernen, dass ein bisschen miteinander auszufechten, ja, wie Erwachsene und nicht wie Teenie-Boys irgendwie, aber es geht ganz gut, ja.
Krass, und wie oft wechseln die dann? Also, weil du gewöhnst dich dann ja wahrscheinlich auch voll an die Gruppe, die jetzt gerade ist, und dann ist irgendwann der eine mal wieder weg.
Also wir hatten, als ich angefangen habe, waren es noch 8 Plätze. Mhm. Das sind mittlerweile nur noch 5. Und am Anfang habe ich da auch noch mit gewohnt, sozusagen. Ah, ja. Deshalb, weil die Jungs noch jünger waren. Da brauchte ich wie so eine, ich nenne es mal 24-7-Betreuung. Ja. Also so. Und das war natürlich nochmal eine ganz andere Beziehung sozusagen zu den Jungs als jetzt, wo ich nur noch nachmittags da bin sozusagen. Und jetzt sind sie auch älter und irgendwie selbstständiger. Also so.
Aber täglich von sich bist aus du schon. Dann da, oder?
Ich bin jetzt 4 Nachmittage die Woche da, ja. Genau. Ja. Genau, ja, man, klar, man gewöhnt man sich an die. Manche kennt man länger. Also ich habe manche Jungs 4 Jahre teilweise betreut. Also einer ist letztes Jahr ausgezogen, der war 4 Jahre da, so.
Ja.
Das ist dann schon eine ganze Ecke irgendwie, wenn man den, ja, wenn er 15 ist, einzieht sozusagen oder frisch 16 ja. Und dann halt irgendwie nach dem ersten U23 ja auszieht. Das sind dann schon ein paar Höhen und Tiefen, die man so mit denen zusammen mitmacht und irgendwie begleitet auch die Eltern, also die ganze Familie ja im Grunde genommen. Das ist schon ganz spannend, ja. Mhm. Und das ist dann auch, ist gar nicht so leicht, die so dann ziehen zu lassen sozusagen, aber das ist dann auch Teil des Jobs, das ist in Wohngruppen nicht anders oder als Lehrerin wahrscheinlich oder so, ja. Dann gehört dann halt dazu und mit manchen hat man dann immer noch so ein bisschen lose Kontakt und hört mal so rein, was so geht.
Mhm.
Genau.
Hast du schon mal einen gehabt, der berühmt geworden ist?
Nee, also, boah, jetzt muss ich überlegen, nee, berühmt. Nee, würde ich,
ein guter Spieler, meine ich.
Ein guter Spieler, ja.
Ganz
berühmter, großartiger Spieler. Nee, jetzt im Talenthaus selber nicht. Bennett Winter, jetzt gerade, habe ich gerade gesehen, frisch unterzeichnet nochmal U23, hat bei uns auch gewohnt. Liebe Grüße, Bennett.
Hallo,
ja, so Jungs halt, aber jetzt kein Star von heute oder morgen. Kommt noch, ja.
Kommt noch.
Aus der jetzigen Generation. Genau. Jungs, haltet euch ran.
Wir sind gespannt.
Ja, genau.
Sehr gut. Und mit den Eltern hast du ja auch, hast du gesagt, hast du ja auch viel zu tun. Stelle ich mir auch manchmal schwierig vor, dass da vielleicht auch irgendwie auch, Mensch, mein Sohn müsste vielleicht besonders behandelt werden oder sowas vielleicht.
Nee, das geht tatsächlich. Also auch sehr unterschiedlich, je nachdem natürlich so was, ja, was ist so deren eigene Geschichte, ne? Es gibt immer mal wieder so Eltern, wo man das Gefühl hat, da wird jetzt über den Sohn was kanalisiert, was Papa vielleicht selber fußballerisch nicht hingekriegt hat oder so. Wo dann der Sohn, der wird's jetzt.
Ja,
so,
der muss jetzt.
Der muss jetzt. aber häufiger erlebe ich tatsächlich, zumindest in meinem Talenthaus-Konstrukt, häufiger erlebe ich Eltern, die sehr einfach, ja, eigentlich ihrem Kind zugewandt sind sozusagen und so sind, hey, wir sehen, der hat Talent, der möchte das gern machen und wir unterstützen ihn, aber wenn es nichts wird, dann ist es so, dann lieben wir ihn trotzdem, dann macht er was anderes und dann ist es so.
Ja.
Oder auch so Elternteile, die sagen, also das sind dann auch in der Regel die Mütter, also Papa ist meistens so für den sportlichen Aspekt zuständig und Mama, ja, relativ traditionell für alles andere, Schule und so weiter, wo ich auch schon Mütter erlebt habe, die beim Einzug gesagt haben, okay, wenn das schulisch hier nicht läuft, hole ich den persönlich wieder ab. Das war aber für den Sohn auch klar und dann musste der auch nie abgeholt werden, okay. Sagen wir mal so.
Tja, was kostet das dann eigentlich, die Eltern, wenn, ja,
nichts. Nichts tatsächlich, nee, das ist...
Also musst du einfach nur gut sein und dann hast du das Glück... dahin zu kommen sozusagen.
Ja, also wenn du genau, also ja, das, du musst gut sein und ich glaube, das muss so ein Gesamtpaket ergeben, ne, dass der Verein, die NLZ-Leitung und auch so pädagogische Leitung das Gefühl haben, hey, wir sehen da einen Vorteil drin für seine Entwicklung, wenn der jetzt bei uns ins Talenthaus zieht, dass der nochmal ein paar Schritte mehr macht, auch auf dem Platz natürlich, weil am Ende geht es darum, in erster Linie, dass er ein guter Fußballer für uns wird. Und wenn da Vorteile gesehen werden und gesagt wird, das macht Sinn, dass wir den da, also dass wir das sozusagen für den finanzieren, dann ja, wird das in Angriff genommen. Mhm. Oder zumindest mal in Erwägung gezogen mit den Eltern. Natürlich können die Familien immer sagen, nee, sehen wir nicht oder so, aber genau. Ja.
So, eigentlich ist man ja dann auch stolz, ne, als Elternteil.
Schon, ne? Würde ich, ja, doch, in der Regel, ja.
Sehr gut. Und bist du dann auch beim Training und so dabei oder ist das wirklich eher so da in dem Talenthaus?
Nee, ich bin eigentlich hauptsächlich im Talenthaus. Mhm. Manchmal ergibt sich das so, dass ich irgendwie am Platz bin, weil ich irgendwas anderes Orgamäßiges mache und dann gucke ich auch gerne mal beim Training zu, zumindest anteilig, weil wenn die anderthalb Stunden trainieren, Also kann man jetzt als Laie, so wie ich zugegebenermaßen, daneben stehen und denken, cool, wie die da den Ball hin und her schießen, aber was da genau passiert, check ich natürlich nicht. Ich gehe gerne mal zu den Spielen von den Jungs. Auch manchmal schwierig zeitlich natürlich, weil wenn ich hier bin beim Profispiel und die Jungs irgendwie dann mittags um 11 am Brummerskamp beziehungsweise am Königskinderweg spielen, das schaffst du halt auch in der Regel nicht. Und wenn ich dann mal ein Wochenende nicht hier bin, habe ich manchmal auch keinen Bock, fünf Tagen Arbeit im NLZ und in diesem Verein nochmal zum NLZ zu fahren und mir ein Spiel anzugucken. Aber manchmal ergibt sich das so, Derbys, Pokalspiele und so, das ist dann auch immer ganz cool. Und es ist eigentlich immer ganz nett, die Jungs auf dem Platz auch zu erleben, weil das schon auch nochmal anders ist. Und ich glaube, für die Jungs ist es auch immer gut, weil die checken das schon, egal ob sie einen jetzt, so, also die nehmen einen irgendwie trotzdem wahr.
Ja.
Die wissen, dass man da ist oder da war.
So, ja.
Das ist ganz gut.
Ja, cool. Ja, sehr spannend. Vielen Dank dafür schon mal, aber das war es ja noch lange nicht.
Nee.
Du bist ja auch im Betriebsrat des FC St. Pauli. Wie kam
frisch
das
gewählt.
Denn? Ja, frisch wiedergewählt.
Oh.
Bist das ja schon länger, ne?
So, ich bin seit, wann war die letzte Wahl? Dann 2022, genau. Mhm. Da hat mich eine Kollegin hier aus der Geschäftsstelle irgendwann einfach angeschrieben, glaube ich, und meinte, Helena, bla bla bla.
Weil du bist ja gar nicht so oft hier in der Geschäftsstelle,
ich
ne?
Ich war eigentlich nie, glaube ich. Also ich war bestimmt schon mal in der Geschäftsstelle vorher, aber eigentlich habe ich hier nichts zu tun, weil ich ja am NLZ arbeite, beziehungsweise im Talenthaus. Und dann wurde ich damals gefragt, weil die Idee war, den Betriebsrat, der ja für den ganzen Verein zuständig ist, natürlich möglichst breit aufzustellen und zu sagen, hey, wir wollen möglichst viele Abteilungen dabei haben und das NLZ ist nicht dabei im Moment, hättest du nicht Bock? Und dann habe ich da ein paar Mal drauf rumgedacht und mich ein bisschen unterhalten und habe gedacht, ja, warum nicht?
Mhm.
Und finde es gleichbleibend eine gute Idee und habe mich deswegen auch wieder aufstellen lassen. Also wir mussten jetzt schon wieder neu wählen. Die eigentlichen Betriebsratswahlen sind ja nächstes Jahr erst wieder.
Okay.
Wusste ich vorher auch nicht, weil das ist bundesweit organisiert.
Ah.
Finden immer im gleichen Rhythmus statt.
Ja.
Und wir waren ein bisschen zu wenige, weil nach und nach Kolleginnen ausgeschieden sind aus verschiedenen Gründen. Das heißt, wir mussten jetzt schon früher neu wählen. Das haben wir jetzt gerade gemacht am 1. April.
Mhm.
Und genau, da habe ich mich
also
wieder aufstellen
ganz
lassen.
Ganz frisch.
Ganz frisch gebacken wieder, ja, genau.
Okay, also scheint dir Spaß zu machen.
Ja, ist viel Arbeit, aber das gehört dann dazu. So ist es halt. Viele, viele Themen, die man halt in so einem, an der Stelle halt, muss man sagen, Unternehmen halt irgendwie so hat. Ich glaube, da unterscheidet sich so ein Fußballverein auch gar nicht von anderen Unternehmen, die Betriebsräte haben, glaube ich. So.
Wirst du denn da freigestellt bei deiner Arbeit im NLZ?
Ja.
Also für die, habt ihr wahrscheinlich so ein wöchentliches Treffen oder sowas?
Genau, also im Moment, also das sortiert sich ja gerade ein bisschen neu, weil wir halt ein neues Gremium haben, aber bis jetzt haben wir quasi einmal wöchentlich getagt und ich hatte auch zusätzlich oder habe auch gerade noch zusätzlich ein paar Freistellungsstunden. Das heißt, im Moment habe ich sogar von meinen 40 Stunden, die ich hier Vollzeit bin, habe ich 20 Stunden im NLZ und 20 Stunden Betriebsrat.
Ah, okay.
Genau, also so tatsächlich halb-halb. Das heißt, die Vormittage bin ich in der Regel hier, beziehungsweise halt für den Betriebsrat tätig. Und die Nachmittage dann halt, was ich meinte, im Talenthaus.
Mhm. Und was sind das so für Aufgaben im Betriebsrat?
Oh, alles Mögliche. Also wir begleiten natürlich die ganzen oder viele personelle Prozesse, also Einstellungen, wenn es gibt Kündigungen, alles, was Personelles angeht, sind auch viel im Austausch mit der Personalabteilung natürlich dazu. Oder auch mit dem Arbeitgeber, wie man dann so sagt. Also haben da auch monatliche Gespräche, manchmal auch zu konzeptionellen Sachen. Und dann versucht man natürlich ganz viele Themen für die Kolleginnen aufzubauen, rauszuarbeiten, alles, was so reinfliegt, seien's irgendwelche Urlaubsregelungen. Also es sind manchmal individuelle Themen, aber wir versuchen natürlich auch ganz viel für den ganzen Betrieb sozusagen zu regeln. Also über Betriebsvereinbarungen, sowas wie, was ganz in Anführungszeichen Einfaches oder Klassisches kennt man auch aus anderen Betrieben, ist sowas wie Jobrat.
Mhm.
Da brauchst du dann eine Vereinbarung für irgendwie und das arbeiten wir dann zusammen aus mit der Personalabteilung oder mit dem Arbeitgeber irgendwie die Konditionen und wie kann man das machen und was brauchst du dafür und bla bla bla. Sowas wie Arbeitszeiterfassung muss geregelt werden und so, genau, und das machen wir.
Und immer, wenn jemand Neues eingestellt werden soll, geht das an euch nicht vorbei, also ihr müsst dann abstimmen.
Da wird dann auch geguckt, gab es interne Bewerbungen, wenn ja, warum wurde die Person gegebenenfalls nicht genommen? Und dann guckt man nochmal, genau, geht man intern nochmal in Austausch. Thema Schwerbehinderung musst du berücksichtigen, solche Sachen, genau.
Ja. Und sind da irgendwelche Themen, die beim FC St. Pauli besonders sind? Oder ist es halt wirklich, sind das so ganz normale Sachen, die wie bei jedem anderen, wie du schon sagst, Arbeitgeber?
Also eigentlich würde ich sagen, sind es Themen wie bei jedem anderen Arbeitgeber. Natürlich immer mit diesem Hintergrund Rauschen von Fußballbusiness, also es ist schnelllebig, es kann nächste Saison, wenn wir nur noch zweite Liga spielen, was ist dann vielleicht anders? Ist immer Thema, wird sich auch nicht auflösen, glaube ich. Muss man auch immer wieder neu debattieren. Auch so, ja, durchaus ja die politische Haltung, die dieser Verein einnimmt, auch immer gehört sich immer wieder neu debattiert, finde ich, auch innerhalb von so einer Belegschaft. Sehe ich jetzt gar nicht zwingend als betriebsrätliche Aufgabe, aber so, wir sind da schon ein sehr, ja, auch ich sag mal, politisches Gremium. Also jetzt per se natürlich sind wir sowieso irgendwie ein politisches Gremium, aber auch alle, die da so im Gremium sind, sind irgendwie interessiert und machen das ja auch nicht, das ist ja auch ein Ehrenamt, irgendwie nicht aus Langeweile, sondern weil ihnen was an diesem Verein irgendwie liegt und erleben oft, dass man, dass so das, was gerne nach außen getragen wird, medial oder ja, auch so Fanszenenmäßig gelebt wird, gar nicht zwingend das ist, was man dann innerhalb des Unternehmens FC St. Pauli dann erlebt und versuchen auch das natürlich irgendwie dann immer ja, zu debattieren oder zumindest in den Raum zu stellen und zu sagen, hey, wir müssen das debattieren an mancher Stelle. Wir müssen darüber sprechen und darüber streiten und das immer wieder von vorne aufrollen.
Ja.
Und
Action, ich glaube, das ist louder than words.
Genau, ja, genau. Und das, das ist ein Unterschied, glaube ich, zu manch anderen Unternehmen, wo es solche Themen dann halt nicht gibt. Aber das ist ja hier in der Fanszene genauso. Und das, ja, das zieht sich dann so durch.
Ja, spannend. Und also weil du gerade meintest, du wurdest gefragt, muss man bestimmte Eigenschaften als Betriebsrätin haben oder kann das praktisch jeder eigentlich?
Also praktisch kann es jeder, würde ich sagen. Man muss halt interessiert sein und irgendwie, man muss ein bisschen offen dafür sein, dass es natürlich viele formelle Sachen gibt. Also so, du musst dich ans Betriebsverfassungsgesetz halten, da gibt es so Sachen, die müssen gemacht werden, die müssen auch sehr förmlich ablaufen über Formulare und so weiter. Das ist manchmal ein bisschen zäh, das gibt aber natürlich der Sache auch einen gewissen rechtlichen Hintergrund, auf den man sich berufen kann, anders als so andere mitarbeitenden Vertretungen, die Unternehmen aufgeschwatzt werden und dann wird gesagt, ja, ihr könnt ja auch mitbestimmen, aber du hast halt im Grunde genommen nichts zu sagen, das ist als Betriebsrat halt anders, weil du diesen rechtlichen Background hast. Und du musst einfach offen sein, glaube ich, für solche Prozesse und offen sein, was Neues zu lernen. Und was immer gut ist, glaube ich, ist, wenn du einen guten Draht hast, logischerweise zu deinen Kolleginnen, weil am Ende bist du die gewählte Vertretung. Das heißt, erstens wäre es wohl gut, wenn du die Leute kennst, weil du willst gewählt werden. Aber natürlich geht es darum, dass du ja dann auch sozusagen das Sprachrohr bist für die Kolleginnen, die sich vielleicht selber nicht trauen oder es nicht schaffen oder es nicht können, irgendwas zu verargumentieren oder irgendwie ein Thema zu besprechen, sei es jetzt für sie persönlich oder dass sie sagen, hey, unser Team oder hier im Betrieb oder so und könnt ihr das nicht mal irgendwie, könnt ihr euch damit mal beschäftigen? Und es hilft enorm, wenn man einen guten Draht hat irgendwie zu Leuten und gut ins Gespräch kommen kann. Aber das ist auch nicht, also es ergibt sich halt. Also
so. Scheinst du ja zu haben, sonst wärst du ja nicht wiedergewählt worden.
So nämlich.
Sehr gut, Glückwunsch schon mal.
Danke sehr.
Und in der Tarifkommission bei Verdi bist du auch noch.
Ja, sicher.
Ja, was ist da los?
Was ist da los? Naja, es gab doch 2021, wenn mich nicht alles täuscht, diesen Mitgliederbeschluss auf der MV. Oder war es schon 2020? Nee, ich glaube 2021. Dass Tarifverhandlungen aufgenommen werden sollen mit der Verdi, also beziehungsweise mit einer Gewerkschaft. Für uns kommt natürlich, weil wir so viele verschiedene Gewerke sind, eigentlich nur die Verdi in Betracht. Und dann ging das Thema irgendwann los und dann stellte sich natürlich die Frage, okay, es braucht ja eine Tarifkommission, also Leute, die sozusagen mit dem Gewerkschaftsvertreter, also mit dem, wie nennt man das, mit dem zuständigen Gewerkschafter, Leute aus dem Betrieb, die in der Gewerkschaft sind, die als Tarifkommission mit dem Arbeitgeber einen Tarifvertrag ausverhandeln. Und dann haben sich ein paar Leute irgendwie angeguckt und ja, unter anderem ich haben dann mit ein paar anderen Leuten gesagt, na, dann machen wir es jetzt halt.
Ja.
Ist ja auch oft so, dass Leute, die eh schon irgendwie ehrenamtlich irgendwie eingebunden sind, und thematisch ist ja Betriebsrat auch nicht das ganz stimmt, weit weg davon, ja. Wenn das, auch wenn es zwei völlig verschiedene Gremien sind, tatsächlich gibt es ein paar personelle Überschneidungen, weil ja Leute, die sich da arbeitnehmerrechtlich vielleicht eh schon einsetzen, da sowieso ein Ohr für haben, glaube ich, und ja, dann halt gesagt haben, das machen wir mal, da setzen wir uns mal mit an den Tisch. Es ist sehr zäh, weil wir sind immer noch in den Verhandlungen.
Ja.
Aber es, ja, es wird. Es gut Ding will Weile haben, möchte ich diplomatisch sagen, okay, an der Stelle.
Ja, sehr gut.
Hoffentlich.
Also Tarifverträge wären schon wichtig, auch für diesen Verein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde Tarifverträge generell wichtig, weil auch das natürlich Kolleginnen, und da zähle ich mich dazu, enorm entlastet, immer selber in Verhandlungen gehen zu müssen. Weil ich selber finde es furchtbar anstrengend. Man ist in einer ganz beschissenen Position irgendwie, sitzt da alleine, weiß, die Person gegenüber ist am längeren Hebel. Ja. Und wenn die sagt, nee, gib kein Geld, dann gibt es kein Geld. Und entweder hast du irgendwie das Standing und sagst doch, A, B, C, D sind gute Gründe, weil.
Ja.
Oder du, ja, traust dich nicht oder bist nicht mutig genug und sitzt dann da und gehst raus und sagst, ja gut, dann wohl nicht. Und so ein Tarifvertrag gibt dir halt die Sicherheit, irgendwie zu wissen, ey, für die gute Arbeit, die ich leiste, kriege ich auch dementsprechend Konditionen. Da geht es ja nicht nur um Geld, da geht es auch um Urlaubstage, da geht es um Kündigungsschutz, alles Mögliche. Ja. So, und ja,
also Tarifverträge passen schon zu einem Verein wie
den
FC St. Pauli.
Definitiv.
Ja, sehr schön. So, da hast du ja wahrscheinlich, ja gut, das, da hast du 40 Stunden insgesamt.
Ja.
Ist viel. Und dann machst du aber auch noch ganz viel nebenbei.
Ja, nebenbei. So ganz schüttel ich mir aus dem Ärmel.
Genau.
Genau.
Und zwar bist du mal in meinem Topf.
Ich bin bei Dein Topf.
Dein Topf.
Debbie.
Mein Topf,
Dein Topf. Topf.
Dein Topf.
Es ist Dein Topf. Topf. Hier, Dein Topf. Ich habe heute auch extra das T-Shirt angezogen.
Also du, ich bin bei Mein Topf. Nein, also Dein Topf.
Genau.
Und was ist das genau?
Genau, vielleicht hat es der ein oder andere mitgekriegt, weil wir vor einem Heimspiel, ich weiß gar nicht gegen wen, gegen Augsburg, weiß ich gar nicht mehr, diese Saison auch schon mal eine Spendensammlung machen durften auf dem Südvorplatz.
Ach, ja.
Genau, wir sind ein Verein, wir sitzen in der Holstenstraße, hier gleich um die Ecke und sind so eine Essensausgabestelle, Lebensmittelverteilung, genau, für Wohnungslose oder von Armut betroffene Personen. Die können im Moment zweimal die Woche, freitags und sonntags, zu uns kommen. Und wir verteilen eine warme Mahlzeit, ein Käffchen und einen Kuchen, frische und haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel. Und dann gibt es auch noch Dein Store bei uns. Die verteilen auch noch Klamotten oder so, manchmal Zelte, Schlafsäcke, was es so braucht. Genau, aber Hauptbusiness sind eigentlich, ist sozusagen die Essensversorgung.
Ja.
Genau.
Okay, und das hat sich in Corona-Zeiten so ein bisschen, ist das da entstanden?
Genau, also ich glaube auch das, 2021 scheint irgendwie ein Jahr zu sein heute. Ja, fing so 2020, genau, Corona war 2020, ging's los und dann hat das hier alles ja Shutdown-mäßig zugemacht und dementsprechend auch alle Tafeln, nichts hatte mehr offen.
Ja.
Das heißt, die Leute waren massiv unterversorgt. Und dann haben sich ein paar Leute zusammengefunden, die gesagt haben, wir müssen die irgendwie versorgen und haben sich zusammengenetzwerkt und haben, glaube ich, erst im Karoviertel in der Turnerstraße den Topf organisiert. Mhm. Und dann hat sich daraus sozusagen offiziell der Verein gegründet, 2021, genau. Und vor drei Jahren, ich bin noch nicht von Anfang an dabei, vor zwei Jahren sind wir dann in die Holstenstraße umgezogen.
Ja.
Genau, und haben da jetzt unseren Standort und versorgen von da die Leute, genau. Ist komplett ehrenamtlich, komplett spendenbasiert. Also wenn ihr alle ein Ehrenamt sucht.
Genau, ihr sucht noch Leute.
Genau, wir suchen immer Leute, wir freuen uns immer über Leute, die helfen wollen. Egal, ob jetzt in den Schichten, also wir haben eine Frühschicht, die so die Sachen vorbereitet für die Ausgabe und die Nachmittagsschicht verteilt dann das Essen sozusagen. Wir suchen immer FahrerInnen, die natürlich die ganzen Spenden, die wir von verschiedenen Kooperationen, sei es mit der Tafel oder von Hotels oder von Bäckereien und so, das Zeug muss ja rangeschafft werden, was wir ausgeben. Wir suchen immer FahrerInnen. Keine Ahnung, Leute haben immer irgendwelche Expertisen, yeah, die sie einbringen können. Social Media Content machen, tolle Fotos machen. Wir hatten eine Fotografin mal, die gesagt hat, hey, ich hab Bock, euch mal einen Tag zu begleiten und mach schicke Fotos von euch, die, yeah, könnt ihr bei Social Media verwenden. Oder, keine Ahnung, irgendwas. Oder ihr habt zu viel Geld auf dem Konto und wollt das loswerden, dann auch gerne zu uns.
Ja. Oder auch nur ein bisschen Geld.
Oder auch nur ein bisschen Geld. Genau. Wir nehmen alles.
Ja, sehr cool. Und wie oft bist du da? Also, weil ist ja schon nebenbei jetzt noch ganz schön viel.
Ja, ich habe angefangen, jetzt haben wir 2025. Ich glaube, ich habe Anfang, weiß ich gar nicht, ob ich 23 schon dabei war. Können die Leute im Top vielleicht besser beantworten. Also auf jeden Fall Anfang letzten Jahres, ja wahrscheinlich schon länger, egal. Also ich bin irgendwie über ein Jahr dabei und habe dann auch erst angefangen, so ab und zu in den Schichten zu helfen. Mhm. Und habe dann relativ schnell, weil die halt auch FahrerInnen gesucht haben, da mit einem Minijob auch angefangen. Tatsächlich, mhm, genau. Also das ist eigentlich, mittlerweile mache ich relativ wenig Schichten, weil mir das dann auch zu viel wird sonst.
Ja.
Aber ich mache ein paar Stunden die Woche als Minijobberin und mache dann einerseits so ein paar Fahrten, also zur Tafel nach Wandsbek und halt wie gesagt so Bäckereien und,
ja,
so. Und kümmere mich ansonsten ums Fundraising ganz viel. Ich habe vorhin gerade auch wieder einen Förderantrag geschrieben, weil wenn man halt keine Einnahmequellen hat, sondern immer nur über Spenden, dann braucht es halt Fördergelder und da müssen so Sachen geschrieben werden. Und, mhm, genau, das sind so meine Hauptaufgaben da eigentlich, die, okay, jede Woche.
Und welche Voraussetzungen müssen die Menschen haben, die da hinkommen?
Tatsächlich keine. Also das ist, glaube ich, der große Unterschied auch zur, mhm, Tafel, würde ich sagen. Bei uns werden keine Kontrollen oder so, ja, durchgeführt, sondern wir gehen davon aus, dass die Leute, die zu uns kommen, bedürftig sind, Punkt. Mhm. Und dieses bedürftig muss, ja, man nicht definieren, sondern wer was möchte, kommt zu uns und bekommt, mhm, auch was.
Ja, ja, und es wird auch viel genutzt.
Ja, also ich würde sagen, wie gesagt, wir haben zweimal Ausgabe im Moment am Wochenende und versorgen pro Wochenende immer ungefähr 200 Leute, kann man schon sagen. Mhm. Ja, Tendenz steigend und dann ist natürlich ein bisschen unterschiedliches Anfang des Monats, ist Ende des Monats, wie viel Kohle ist noch da, mhm, weil es kommen auch nicht nur Obdachlose, yeah, beziehungsweise wohnungslose Leute, sondern auch zunehmend so RentnerInnen, StudentInnen, junge Familien, also wo einfach die Kohle am Ende, ja, des Monats auf jeden Fall knapp ist, ja.
Ja, wahrscheinlich jetzt immer mehr in den, ja, Zeiten, in denen wir leben.
Ja, ja,
ja, Wahnsinn. Hast du da irgendwie auch krasse Erlebnisse mit Menschen schon gehabt oder irgendwie Erlebnisse, die ans Herz gegangen sind?
Also ich bin wenig, auch damals gewesen, wenig in den Spätschichten, das heißt wenig selber im Kontakt mit den Leuten, muss ich sagen. Mhm. Habe ich irgendwann, glaube ich, auch halbwegs bewusst so gewählt, weil, mhm, dadurch, dass ich ja eh schon Sozialpädagogin bin, ja, und jeden Tag mit Leuten rumdödel, habe ich gedacht, irgendwie ganz geil, einfach vormittags in die Schicht zu gehen und jemand sagt mir, schmier 100 Brote, mhm, und dann schmiere ich 100 Brote. Und dann weiß ich, gehe ich da irgendwann raus und habe trotzdem was Gutes, ja, gemacht. So. Und jetzt mache ich ja hauptsächlich die Fahrten und so. Das heißt, mache ich so eher so die Background-Arbeit. Ja. Und also ich erlebe dann eher Positives, weil ich natürlich dann dementsprechend auch Spenden akquiriere,
mhm,
und das ist irgendwie, das ist halt irgendwie ganz geil, wenn man merkt, dass viele Leute da sehr zugänglich für sind, muss man sagen. Also ich habe jetzt gerade, wir haben vor Ostern gedacht, hey, wäre doch geil, wenn wir, also jeder macht zu Weihnachten irgendwas, irgendwelche Stellen machen zu Weihnachten voll den Bohai. Die Leute sind zu Weihnachten völlig überversorgt. Mhm. Aber wenn Ostern ist, fahren alle in Urlaub, ja, und dann passiert nichts. So, ja. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen normal auf an Ostern, Freitag und Sonntag. Und wir überlegen uns noch was Besonderes und haben dann gedacht, hey, wäre doch geil, wenn das Wetter gut ist, gibt es ein Eis.
Mhm.
Okay, und dann habe ich ein paar Eisdielen angeschrieben hier in der Gegend. Und dann haben wir tatsächlich von der Eisliebe Otten, sind, da mache ich gerne nochmal Werbung für, yeah, an der Stelle, haben die uns Eis gespendet für, ach, unsere, schön, Gäste, inklusive Waffeln und Becher, und es war ganz muckelig, ach, irgendwie, süß, und die waren ganz am Angerufen, meinten, klar, Linda, kein Problem, komm, yeah, vorbei, hol dir was ab, und dann konnten wir die Gäste mit einer leckeren Kugel Eis versorgen.
Okay.
Und das ist natürlich auch was Besonderes.
Wetter, ne?
Ja, Ostersonntag war ganz schön, da gab es dann lecker Eis von der Eisliebe.
Vorm Spiel.
Stimmt, ja.
Genau. Ja, sehr schön. Und das war es aber immer noch nicht. du machst auch noch United Hands for Refugees.
Ja, genau.
Eine NGO ist das.
Eine NGO, ganz klein.
Ganz klein. Ja. Und was macht die genau?
Was macht die genau? Also im Grunde genommen macht die Geflüchtetenarbeit, wie der Name wahrscheinlich schon verrät. Mhm. Hauptsächlich, würde ich sagen, im Grenzgebiet Türkei, Syrien machen die Leute ganz viel. Syrien, Irak, und unterstützen da tatsächlich hauptsächlich jesidische Geflüchtete beziehungsweise Familien irgendwie, die es als Minderheit natürlich sowieso schon schwer haben. Da sind Leute, die in der Türkei leben, von uns aus der NGO und da halt vor Ort unterstützen mit viel, ich sag mal, Interessensvertretungsarbeit, also irgendwie zu gucken, die Rechte der Leute durchzusetzen und zu schauen, dass die rechtlich Unterstützung bekommen, um irgendwie auch Fuß fassen zu können, so wie das halt ist für Geflüchtete, nicht nur hier in Deutschland, sondern halt auch in der Türkei zum Beispiel oder so. Und natürlich auch irgendwie materielle Versorgung der Leute, weil die natürlich gerade da, jetzt gerade wieder Erdbeben und so weiter, das nicht leicht haben, möchte ich mal sagen. Ja.
Und was sind deine Aufgaben speziell?
Ja, gar nicht so viele. Ich bin ja hier in Hamburg weit weg von all der Arbeit. ich bin im Vorstand, weil also es ist ein Hamburger Verein, vor ein paar Jahren dann gegründet. Und wir gesagt haben, es wäre gut, wenn halt vor Ort auch Leute sind. Einerseits, um die Werbetrommel hier vor Ort auch ein bisschen zu rühren und ein bisschen auf das Thema aufmerksam zu machen. Andererseits, um natürlich so das Alltagsgeschäft gibt es da ja jetzt nicht so viel in so einer kleinen Organisation, aber wenn dann Post doch mal kommt oder man zum Steuerberater muss oder was es halt so gibt, dass Leute vor Ort sind, die das dann regeln können. Genau, das ist so mein Kerngeschäft, sag ich mal, und da im Vorstand.
Wie bist du dazu gekommen?
Das ist ein Freund von mir, der das initiiert hat damals. Liebe Grüße.
Ja.
Genau, und der hatte mich irgendwann angefunkt, letztes Jahr, glaube ich. Ja. Und hatte gefragt, ob ich da nicht, wenn ich jetzt hier in Hamburg bin, ob das nicht dann, ob ich da vielleicht mit rein möchte, weil dann haben sie hier wen vor Ort.
Ja.
Und Malu, die ist mit mir im Vorstand, die ist auch hier in Hamburg, die, wir machen das beide sozusagen von hier.
Ah, ja.
Begleiten das so ein bisschen.
Ja, spannend. Mega. Also und ja, Wahnsinn. Wie kriegst du das alles organisiert?
Ja, also man muss sagen, bei UHFA, also United Hands for Refugees, mache ich tatsächlich nicht so viel. Das ist eher so ein Proforma. Da stehen Leute auf dem Papier in Hamburg und wir haben einmal im Monat so ein Vorstandstreffen so online und da habe ich mich auch bewusst rausgenommen, weil ich gesagt habe, jo, irgendwann muss ich auch mal schlafen.
Ja.
Also das ist eher so, damit hier wer in Hamburg dabei ist. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, macht halt Spaß. Und ich finde, wenn es Spaß macht und man irgendwie das Gefühl hat, man macht was Gutes, dann läuft es auch von alleine irgendwie. Dann.
Ja, schön.
Und wenn man weiß, dass man Leute um sich rum hat, auf die man sich verlassen kann, so, wenn man selber mal irgendwie sagt, ich habe keine Zeit oder ich habe auch vielleicht auch mal keinen Bock oder so.
Geht auch.
Dann geht das auch, genau. Und ansonsten nimmt man sich so seinen Space, also keine Ahnung, ich schaff's ja auch zum Fußball alle zwei Wochen. Ja, von daher. So,
aber du brauchst schon immer so ein paar Jobs, die auch einfach, ja, was Gutes, also einen guten Hintergrund haben.
Ja,
schon. Ne?
Ich kann mir, wobei, ich muss ich auch sagen, ich kann mir schon mittlerweile auch immer mehr vorstellen, einfach nur irgendeinen Job zu haben. Das habe ich ja schon öfter gedacht, das ist halt so ein Sozialpädagoginnen-Ding, glaube ich, dass man zwischendurch mal denkt, oh geil, jetzt so ein Job, wo du jetzt so keine, was heißt keine, aber so deutlich weniger Verantwortung für Leute übernehmen musst, wäre schon auch ganz geil. Also so, was
aber
weiß
das
ich.
Denkst du jetzt.
Genau das liegt mir, glaube ich, einfach nicht. Das ist, so bin ich nicht.
Ja. Ach Mensch, spannend. und du bist ja auch noch eine Kollegin, weil du hast auch einen Podcast. Powerpup Girls.
Ja.
Ja?
Das ist mein Podcast wohl. Den habe ich wohl. Da musst du auch mal vorbeikommen. Die Einladung aussprechen, wenn wir hier so nett zusammen
sitzen. Sehr gerne. Ladet mich gerne ein.
Voll
aber
gerne.
Worum geht's eigentlich?
Ja, ich hatte vorher schon, wie das so war, Corona und man hat nichts zu tun und man unterhält sich eh nur digital oder per Telefon. Und dann habe ich mit einem Kumpel irgendwie damals einen Podcast angefangen. Da ging es viel um Fußball und Bier. So im Kern. und viel gequatscht so. Und da haben wir aber irgendwann mit aufgehört, so keine Zeit gehabt und dann lief sich das so aus. Und ich habe eine gute Freundin, die Sarah, mit der ich jetzt den Podcast mache, Powerpup Girls. Mhm. Die lebt in Frankfurt mittlerweile. Mhm. Wir haben aber hier zusammen gewohnt in Hamburg, also in einem Haus, nicht zusammen in einer Wohnung, aber in einem Haus. Kannten uns darüber auch schon sehr lange. Und ja, waren immer gut und viel im Reden so und haben dann, waren irgendwann zusammen im Urlaub vor ein paar Jahren und haben gedacht, hä, witzig, ja, dann können wir auch einen Podcast machen, wo ist das Problem so. Und dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen und dann irgendwie fiel dieser Name auch, so ein versprechermäßig halt irgendwie und dann haben wir gedacht, machen wir das einfach mal, weil zwei Typen, die irgendwie miteinander reden, gibt's ja irgendwie genug.
Ja.
Dann machen wir jetzt zwei Mädels, die miteinander reden und laden auch nur Mädels oder Flinterpersonen ein. Weil, ja, Männer kann man irgendwie genug zuhören eigentlich auch. Tut man ja auch häufig genug.
Nachvollziehen.
Tut man ja selber auch genug. Und dann haben wir gedacht, machen wir das selber mal. Und haben jetzt, glaube ich, jetzt lass mich nachgucken, 16 stolze Folgen haben wir schon. Ja, genau. Und es ist ganz witzig. Wir versuchen es einmal im Monat. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Je nachdem, wie auch so Zeit ist. Ja, genau. Nee, 16, 17 Folgen haben wir schon. Hallo. Genau, und haben ab und zu mal eine Gästin zu verschiedenen Themen. Also manchmal ist es auch einfach nur Schnattern, manchmal ist es auch irgendwie ein Thema, was wir so besprechen oder aufbereiten.
Und wenn sie in Frankfurt ist, macht ihr das dann digital?
Das machen wir digital, genau. Ja, wir haben es versucht im März, war sie hier in Hamburg und da wollten wir eigentlich zusammen live aufnehmen. Das haben wir einfach vergessen auch. Also,
na, okay.
Naja, aber digital funktioniert es hervorragend.
Und was sind so die Themen?
Also wir hatten es schon mal über so Periodenarmut, also Thema Menstruationsprodukte und Kosten und so. Ich hatte meine Freundin oder wir hatten meine Freundin von mir zu Besuch. Vom Topf zum Beispiel war Wenke mal zu Gast irgendwie. Dann eine Freundin, die im Musikgeschäft arbeitet. Meine alte Mitbewohnerin, die in der Wissenschaft arbeitet und so ein bisschen beleuchtet, wie ist das Frauen in der Wissenschaft, Frauen in der Musik, also so im Business. Gibt es Unterschiede, gibt es keine Unterschiede? In der Regel gibt es natürlich Unterschiede, surprisingly. genau, und unterhalten uns ein bisschen darüber, was die Leute so machen. Also ähnlich wie hier, nur ohne Fußballbezug vielleicht,
ja,
weiß ich nicht.
Ja, schön, auf jeden Fall. Ich komme gern vorbei.
Ja, gerne.
Hast du irgendeine Lieblingsfolge, die besonders super war?
Also im Grunde genommen sind natürlich alle wahnsinnig gut. 17 ganz tolle Folgen, Gold fürs Ohr. Schwierig, nee. Ich mag die Folgen, wenn wir Gästinnen haben. Das ist irgendwie ganz witzig. Aber es gibt auch wirklich gute Folgen von mir und Sarah, wenn wir so im Redeflow sind. Ja. Manchmal verliert man sich dann in so ein Thema rein und dann läuft das einfach. Das ist irgendwie einfach ganz witzig.
Voll schön. Wo kann man das hören?
Bei Spotify und bei Apple Music, glaube ich, auch.
Powerpup Girls. Aber verlinken wir natürlich, wie alles hier, was worüber wir heute gesprochen haben, was ja viel war.
Das stimmt.
Ja, sehr schön. Habt ihr schon eine nächste Folge, die bald rauskommt?
Die ist relativ frisch jetzt, die letzte. Wir nehmen Ende Mai erst wieder auf.
Ja.
Dauert noch einen Moment, aber ja.
Ja, jetzt erstmal diese Folge hier.
Jetzt erstmal diese, genau, die wird zwischengeschaltet.
Genau.
Dann explodieren die HörerInnenzahlen bei mir.
Ja, sehr schön. Hast du denn noch was, was du loswerden willst? Weil ich bin ja hier, ich bin ja völlig beeindruckt.
Debbie hat alle
von dir.
Ihre Zettel durchgearbeitet.
Bin also wirklich richtig toll, was du alles machst. Also wirklich beeindruckend. Aber ja.
Kann ich nur zurückgeben, Debbie. Ich höre das jedes Mal total gerne.
Das
wirklich.
Ist schön.
Macht mir sehr viel Spaß und fand es auch so witzig, dann jetzt heute hier dir gegenüber zu sitzen, wenn du die Anmoderation machst, weil das höre ich ja sonst immer nur im Podcast. Das ist sehr witzig und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne und ich komme gern zu euch.
Ja, gerne. Machen wir.
Ja, sehr gut. Ja, dann euch noch einen schönen Abend oder Tag oder wann immer ihr das hier gerade hört und dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.
Tschüssi.
Tschüss.